Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Die Kinderkrankenhäuser sind voll, nicht nur in unserer Region. Die Kinderärzte sind besorgt, haben unter anderem einen offenen Brief an Berlins Gesundheitssenatorin Gothe geschrieben. Die kritische Situation hat jetzt der Gesundheitsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert. Mit dabei unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann.
Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Christian Zander, ist am Rande seiner Geduld. Was die Atemwegsinfektionen von Kindern angeht, so kritisiert er, erlebe Berlin dasselbe wie vor einem Jahr. Die Kinderkliniken arbeiteten an und über ihrer Belastungsgrenze.
Was hat der Senat unternommen, um die aktuelle und auch schon im letzten Jahr vorhersehbare Situation in den Kinderkliniken zu verhindern, damit, wie zum Beispiel schon geschehen, Kinder nicht nach Brandenburg verlegt werden müssen?
Berlin müsse die Welle der Atemwegserkrankungen bei Kindern ernst nehmen, fordert der CDU-Abgeordnete. Das tut der Senat, versichert Wissenschaftsstaatssekretärin Amaga Nagipur. Der Senat gehe der dramatischen Situation nach.
Ursachen für die aktuelle Situation sind die strukturelle Unterfinanzierung der Kinder- und Jugendmedizin in Verantwortung des Bundesministeriums für Gesundheit, der Mangel an Pflegekräften und aktuell verschärfend sind jetzt eine Vielzahl von Atemwegserkrankungen sowie Atemwegsinfektionen.
Daher sollen unter anderem planbare Eingriffe möglichst verschoben werden. Geprüft wird zudem mit Hilfe gemischter Teams aus Kinder- und Erwachsenenpflegekräften weitere Betten in Betrieb zu nehmen. Mehrere Verbände hatten Ende vergangener Woche in einem offenen Brief an Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe geschrieben, dass sie die Sicherheit der kleinen Patienten ernsthaft in Gefahr sähen. Nicht nur in den zentralen Notaufnahmen, sondern auch in der ambulanten und der stationären Pädiatrie herrschten zunehmend unverantwortbare Zustände. Die Verbände hatten in ihrem Brief darüber hinaus kritisiert, Anfragen zu einem persönlichen Gespräch seien unbeantwortet geblieben. Den Brief unterzeichneten unter anderem die Berliner Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sowie die Initiative der Berliner Kinderkliniken. Die Gesundheitsverwaltung dagegen widerspricht der Kritik, nicht genug zu reden. Es liefen Gespräche von Gesundheitsstaatssekretär Thomas Götz mit Berufsverbänden. Staatssekretärin Amaga Nagipur betonte, Gesundheitssenatorin Ulrike Gothe sei selbstverständlich zu weiteren kurzfristigen Gesprächen bereit.
Informationen waren das von Kirsten Buchmann. Und nicht nur in den Kinderkliniken fehlt Personal, die S-Bahn kämpft ebenfalls mit Problemen. Es sind nämlich ziemlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade krank. Und das führt zu Einschränkungen beim S-Bahn-Verkehr. Welche Linien wie lange betroffen sind und warum die Regionalbahn vielleicht aushelfen kann, das weiß unsere Reporterin Helena Dehler.
Die Linie S26 zwischen Weidmannslust und Teltow-Stadt fährt nicht mehr. Das war gestern schon so und ist heute Nachmittag wieder der Fall. Fahrgäste können aber auf einem Großteil der Strecke die S25 nutzen. Länger warten müssen viele, die mit der S1, S3 oder S5 unterwegs sind. Auf diesen Linien fallen die sogenannten Verstärkerfahrten aus und das bis zum 21. Dezember. Der 10-Minuten-Takt aber bleibt bestehen, sagt eine Bahnsprecherin heute. Wie viele Mitarbeitende denn nun genau krank sind, sagt die S-Bahn Berlin nicht. Erklärt aber, es sei nicht so einfach, Lokführerinnen und Lokführer flexibel auf allen Linien einzusetzen. Denn für die 4 Baureihen der S-Bahn muss man jeweils eine extra Befähigung erwerben, um sie fahren zu dürfen. So dürfen gar nicht alle Lokführerinnen und Lokführer in allen Zügen eingesetzt werden. Während die S-Bahn durch den hohen Krankenstand den Betrieb einschränken muss, gibt es für die Regionalbahn einen komplett anderen Fahrplan, im wahrsten Sinne des Wortes. Am kommenden Sonntag ist Fahrplanwechsel. Für Pendlerinnen und Pendler bedeutet das auf vielen Strecken eine höhere Taktung, längere Züge und mehr Komfort bei den Regios. Das funktioniert auch trotz des hohen Krankenstandes, ist Verkehrssenatorin Bettina Jarasch überzeugt.
Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir aber auf diesen neuen Strecken, dass wir da die volle Leistung tatsächlich erbringen können, weil da auch schon immer ein Plan B für Personalmangel, für Züge, die womöglich noch nicht fertig sind, immer schon mitgedacht ist. Das heißt, die Leistungen, die wir zugesagt haben, die dichteren Takte, die mehr Wagen, die werden auch kommen.
Über moderne Fahrzeuge, längere Züge und einen dichteren Takt freuen sich dann, zumindest auf einigen Strecken, bestimmt nicht nur die Pendlerinnen und Pendler aus Brandenburg, sondern auch die S-Bahn-Kunden, die zu Stoßzeiten in Berlin unterwegs sind.
Helena Dehler über die Personalnot bei der S-Bahn. Und sie hat es gerade schon angedeutet, der Winterfahrplan des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, VBB, klingt vielversprechend. 30% mehr Angebot. Unter anderem fährt der RE1 zwischen Frankfurt und Brandenburg künftig dreimal statt zweimal die Stunde. Die RE2, RE8, RB10 und RB14 zwischen Nauen und Berlin sogar vier statt dreimal die Stunde. Das freut natürlich die Pendler. Weiter draußen auf dem Land wird man nicht so viel von den Erweiterungen spüren, weshalb unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst auf gemischte Reaktionen gestoßen ist.
Längere Züge, neue Linien und bessere Takte. Nicht ohne Stolz spricht Brandenburgs CDU-Verkehrsminister Guido Beermann vom neuen, besseren Winterfahrplan. Auch wenn nicht er, sondern vor allem seine Vorgänger die neuen Angebote auf den Weg gebracht haben.
Mit dem Fahrplanwechsel zum kommenden Sonntag, am 11. Dezember, wird Brandenburg die größte Fahrplanerweiterung erleben, die es je bei uns im Bundesland gab. Das Netz Elbe-Spree gemeinsam mit dem Netz Lausitz wird um rund 30% mehr Kapazitäten fahren. Das ist ein absoluter Spitzenwert in Deutschland.
Dass das Angebot gerade auf den Hauptstrecken wie dem RE1, dem RE2 und dem RE7 von, nach und durch Berlin größer wird, das bestreitet niemand, auch nicht bei der Opposition. Dafür seien aber andere, kleinere Strecken auf dem Land gestrichen oder nicht ausgebaut worden, kritisiert linken Verkehrspolitiker Andreas Büttner.
Richtig ist, dass wir eine deutliche Angebotserweiterung bekommen. Richtig ist auch, dass diese Angebotserweiterung bereits in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht wurde. Und richtig ist auch, dass wir dennoch das Problem haben, dass Strecken gestrichen werden wie die RB63 und dass wir die Frage der Querverbindungen nicht vernünftig lösen können, insbesondere im ländlichen Raum.
Doch für die Querverbindungen hin zu den großen Bahnhöfen gäbe es ja die Plusbusse, argumentiert die CDU. Insgesamt 37 Linien sind jetzt im Einsatz, im Stundentakt und auch am Wochenende, beispielsweise im Kreis Elbe-Elster, betont CDU-Landtagsmitglied Nicole Walter-Mundt.
Aber wir wissen auch, dass wir nicht im ganzen Land Trassen bauen können. Das gehört zur Wahrheit dazu. Dazu bräuchten wir viel mehr Geld vom Bund, mehr Regionalisierungsmittel, um noch mehr Trassen zu bauen. Und deswegen ist der Plusbus eine gute Alternative für den ländlichen Raum.
Außerdem sei der Schienenverkehr nicht alles und nur ein Baustein bei der Verkehrswende, so die CDU-Politikerin. Grünen-Verkehrsexperte Clemens Rostock geht die Aktivierung stillgelegter Strecken zu langsam. Und anders als der Koalitionspartner CDU wolle man sich auch nicht zu sehr auf die Plusbusse verlassen.
Das sehen wir in der Tat anders. Wir sehen Plusbusse durchaus als ein Premium-Angebot, aber sie sind für uns ganz klar eine Ergänzung des Zugverkehrs und kein Ersatz.
Zudem sei man mit den neuen Angeboten zum Fahrplanwechsel noch nicht am Ende, betont die Kenia-Koalition. So soll die Zukunft des jetzt wegfallenden RB63 von Eberswalde nach Templin im kommenden Jahr noch einmal geprüft werden. Außerdem seien weitere engere Takte und Reaktivierungen geplant.
Amelie Ernst informierte. 70.000 Angriffe auf Polizei und Feuerwehr gab es in den vergangenen 10 Jahren in Berlin. Über 1.000 verletzte Polizisten allein im vergangenen Jahr, 17 davon schwer. Gleichzeitig gibt es immer wieder Diskussionen um Polizeigewalt. Als Antwort auf beide Probleme hat Berlin vergangenes Jahr begonnen, sogenannte Bodycams einzusetzen. Jetzt wird ihr Einsatz ausgeweitet, wie RBB-Reporter David Donschen erläutert.
Laut Barbara Slowik haben sich die kleinen schwarzen Kisten an den Westen ihrer Polizistinnen und Polizisten bewährt. Für die Polizeipräsidentin sind die Bodycams auch eine adäquate Antwort auf die zunehmenden Smartphone-Videos im Internet, die Fehlverhalten der Staatsmacht zeigen sollen.
Wir kennen alle die vielen Videoschnipsel, die manchmal über die sozialen Medien geistern. Und jetzt kann man wirklich deutlich nachweisen, war es rechtmäßiges Verhalten oder muss sich die Polizei was vorwerfen lassen. Wir können beweissicher dokumentieren Angriffe auf unsere Einsatzkräfte.
Seit vergangenem Jahr werden 20 Bodycams bei Brennpunktstreifen der Polizei in Kreuzberg und 10 bei Rettungswagen Mannschaften der Feuerwehr eingesetzt. Doch in gerade einmal 121 Fällen wurden Aufnahmen gespeichert. Nicht viel, vor allem bei der Polizei, die mit den Kameras an Kriminalitätshotspots wie dem Cottbusser Tor und dem Görlitzer Park unterwegs gewesen ist. Der zögerliche Einsatz soll laut Polizei auch daran liegen, dass die Einsatzkräfte sich erst an die Kameras gewöhnen mussten. Außerdem habe es ein paar technische Probleme gegeben, die seien mittlerweile aber behoben. Innensenatorin Iris Spranger zieht für die Polizeipräsidentin ein positives Zwischenfazit.
Wir merken auch, dass auch schon das Mittel einfach auch abschreckt, wenn man eine solche Kamera trägt. Auch das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es schon auch für die Sicherheit unserer Kolleginnen und Kollegen, für Feuerwehr, für Polizei sehr, sehr wichtig ist.
Und so werden ab jetzt mehr Kameras eingesetzt. 250 bei der Polizei und 50 bei Rettungswagenmannschaften der Feuerwehr. Die Kameras filmen die ganze Zeit, löschen das Material aber wieder. Es sei denn, die Einsatzkräfte drücken auf den Auslöser. Dann werden die Videos gespeichert, und zwar inklusive einer halben Minute, bevor der Knopf gedrückt wurde. So soll auch der Vorlauf kritischer Situationen dokumentiert werden. Die Einsatzkräfte sollen immer dann filmen, wenn sie sich bedroht fühlen oder wenn sie Zwang anwenden. Also zum Beispiel, wenn Polizistinnen und Polizisten Menschen festnehmen. Die Einsatzkräfte haben aber immer einen Ermessensspielraum, wann sie filmen und wann nicht. Daran gibt es Kritik. Manche befürchten, dass besonders bei Fehlverhalten der Polizei keine Aufnahmen gemacht werden. Innensenatorin Spranger kann diese Sorge nicht nachvollziehen.
Sehe ich nicht als berechtigt, weil auch derjenige, der sich ungerecht behandelt fühlt, kann ja auffordern und kann sagen, bitte schalten Sie jetzt die Kamera ein. Dieses Mittel hat er, und das müsste dann die Polizei ja auch entsprechend machen.
Allerdings bleibt eben ein Ermessensspielraum. Deshalb gibt es auch die Idee, dass die Kameras dauerhaft aufzeichnen. Laut Polizeiführung sei das aber mit dem Datenschutz nicht vereinbar.
David Donschen. Berlins Polizei und Feuerwehr bekommen mehr Bodycams. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.